Wir fahren weiter in unserer Reihe, die wir vor einigen Monaten schon begonnen haben, durch das 11. Kapitel des Hebräerbriefes, die Vorbilder des Glaubens, die uns hier vor Augen gehalten werden, die studieren wir miteinander. Wir haben das überschrieben mit der Glaube, wie er Gott gefällt. Und wir sind heute bei Vers 32 bis 34 angelangt. Diese letzten Männer Gottes oder Männer des Glaubens, die uns hier kurz noch aufgezählt werden. Das ist Hebräer 11, 32 bis 34. Und das ist Gottes Wort. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der Fremden Heere zurücktrieben. Lasst uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, einmal mehr bitten wir dich, dass du uns dein Wort aufschließt, sodass wir erkennen können, was du uns zu sagen hast. Herr, mach du unsere Herzen offen und bereit zu hören, mit der Bereitschaft zum Gehorsam, zum Glaubensgehorsam. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wenn ich jetzt, ich habe mir das so überlegt, wenn ich vor ein paar Monaten gefragt hätte in die Gemeinde hinein, nennt mir doch eine Reihe Vorbilder des Glaubens aus dem Alten Testament und wir könnten dann darüber eine Predigtreihe machen, über diese Vorbilder, die ihr mir genannt habt, die uns in den Sinn gekommen sind. Da habe ich mich gefragt, hätte wohl jemand von euch dann Barak genannt aus dem Richterbuch? Also mir wäre dieser Mann so beim ersten Nachdenken nicht in den Sinn gekommen. Wenn ich anstatt durch den Hebräerbrief, durch das Buch der Richter gepredigt hätte oder predigen würde, dann hätte ich vielleicht anhand von Baraks Beispiel gezeigt, wie ein Mann des Glaubens sich nicht verhalten sollte. Und ehrlich gesagt, eigentlich wollte ich jetzt diese letzten paar Männer, die hier aufgezählt werden, ich wollte eigentlich nicht alle noch nehmen und darüber predigen. Ich dachte mir, ich nehme hier eine Auswahl und Barak, den überspringe ich. Aber ich habe das dann doch nicht machen können. Ich hatte irgendwie nicht die Freiheit dazu, weil ich dachte, schließlich hat der Herr ihn in diese Galerie derer, die durch Glauben bestimmte Dinge erreichen, diese Galerie hat er ihn gestellt, aufgenommen und er möchte uns etwas sagen, auch durch Barak und durch seinen Glauben, der vielleicht am Anfang etwas schwer zu entdecken ist. Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass am Anfang oder sogar auch kurz vor dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes und dann am Anfang des Kapitels, da ermahnt uns der Herr, ihr müsst lernen, in schwierigen Umständen, in den Widerständen eurer Zeit, das geht ja zuerst an die ersten Leser des Briefes, aber es geht natürlich auch an uns, Ihr müsst lernen, in schwierigen Umständen durchzuhalten. Und dazu braucht ihr Glauben. Und von den folgenden Leuten, die ich euch jetzt nenne und zeige, da könnt ihr lernen, wie dieser Glaube aussieht, der eben durchhält. Und was dieser Glaube ausrichtet. Und dann werden sie aufgezählt, diese Männer, und es sind auch Frauen dabei. Und in 11, Kapitel 11, Vers 32 wird dann eben auch Barak aufgezählt. Und darum wollen wir uns auch bemühen, auch die Merkmale seines Glaubens zu entdecken. Und ich sage einigermaßen bewusst, sage ich bemühen, weil es gerade bei Barak vielleicht etwas schwieriger ist, als zum Beispiel bei Abraham oder Mose, das Vorbildhafte an seinem Glauben zu sehen und zu zeigen. Es wäre sicher einfacher, auf seine Fehler hinzuweisen, die er gemacht hat. Und diese werden wir auch nicht weglassen können. Und das müssen wir auch gar nicht tun. Wir wollen ja nicht, dass am Ende dieser Predigt Barak groß herauskommt, sondern unser Gott, der Herr Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, der auch den Glauben in Barak gewirkt hat, er soll geehrt werden. Barak steckte menschlich betrachtet in einer unmöglichen Situation, in einer unüberwindbaren Situation. Weil Israel einmal mehr vom Herrn abgefallen war, ließ der Herr sie durch den kananäischen König Jabin unterdrückt werden. Sein Heerführer Sisera hatte eine praktisch unbesiegbare Armee mit 900 eisernen Kriegswagen. Das waren eiserne Wagen, schwere Panzerfahrzeuge. Denen konnte man sich kaum entgegenstellen, vor allem nicht als Infanterie, also als Fußsoldaten. Eiserne Panzerwagen, wenn die mal in Fahrt waren, konnte man sie nicht mehr stoppen. Und Israel hatte nichts Vergleichbares und war ihm schutzlos ausgeliefert, sozusagen. Was sollte da Barak ausrichten mit seinen Fußsoldaten? Es kann gut sein, dass sie nicht mehr den Mut hatten, überhaupt gegen diesen Sisera anzutreten. Wahrscheinlich kapitulierten sie bereits und ließen sich mehrheitlich von ihm unterdrücken, waren entmutigt. Aus diesem Elend heraus rief aber Israel doch zu dem Herrn. Sie schrien zum Herrn und er hörte auf ihr Schreien und sprach dann einmal mehr durch eine Prophetin, durch Deborah, sprach er zu dem Volk Israel, nämlich zu Barak. Er, der Gott Israels, er werde das Unmögliche vollbringen und Barak und seinen Soldaten den Sieg über diese Übermacht schenken. Nun ist Baraks Glaube gefordert, oder nicht? Der wurde jetzt auf die Probe gestellt. Die Realität, die Barak sah, war, dass er aus menschlicher Sicht vollkommen überfordert war. Er konnte niemals gegen eine solche Übermacht bestehen. Aber Deborah ermahnte ihn oder ermutigte ihn, auf Gottes Macht zu vertrauen. Der Glaube schaut ja nicht auf das, was vor Augen ist, sondern auf Gottes Verheißung, die er in seiner Kraft erfüllen wird. Deborah scheint diesen Glauben oder zumindest mehr von diesem Glauben zu haben. Barak lässt sich von ihr ermutigen, aber nur so weit, dass er sagt, ich gehe nur, wenn du mitkommst. Ich ziehe nur in den Kampf gegen diesen Feind, wenn du mitkommst. Wir könnten diese Zaghaftigkeit Baraks verurteilen. Wer ist nun hier der Mann? Er, Barak oder Deborah? Genügt ihm Gottes Versprechen nicht, um daraufhin loszuziehen? Muss ihm eine Frau die Hand halten? Auf der anderen Seite müssen wir sagen und anerkennen, Barak geht zumindest in die richtige Richtung. Wenn wir erkennen, dass wir einen schwachen Glauben haben, dann ist es doch ratsam, dass wir Hilfe bei Geschwistern suchen, deren Gotteserkenntnis und Glauben stärker ist als unserer. Und darum hat Gott auch die Kirche als Leib geschaffen, hat uns einander gegeben, damit wir uns gegenseitig im Glauben unterstützen können, ermutigen können. Der Apostel Paulus zeigt in seinen Briefen öfter, dass auch er als der große Apostel die Geschwister braucht, damit sie ihn ermutigen in seinem Glauben. Zum Beispiel schreibt er an die Römer, wo er schreibt, dass er sie gerne möglichst bald besuchen möchte, in Römer 1, ab Vers 11, denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Paulus ist nicht zu stolz, um zu sagen, dass er als Apostel auch die Hilfe der Geschwister nötig hat, um im Glauben ermutigt zu werden. Und so dürfen wir ebenso erwarten, dass auch Geschwister, die äußerlich vielleicht schwächer erscheinen mögen, uns geistlich Hilfe bieten können. Und hat nicht Gott, nachdem er Adam geschaffen hat, gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die an seiner Seite ist. Und das war dann seine Frau. Und wie oft schon war ich so froh und dankbar, dass ich meinen Lebensweg und besonders auch den Weg meines Dienstes für den Herrn nicht alleine gehen muss, sondern dass meine liebe Frau an meiner Seite ist und mich unterstützt und mich ermutigt. Nun ermutigt durch Deborahs Zusage, zieht Barak in den Kampf, den Gott ihm gegeben hat, zu kämpfen. Er scheint zwar einen schwachen Glauben zu haben, aber er geht. Er bekommt von Deborah gesagt, dass wenn sie mitkommt, dass die Ehre für das vollbrachte Werk dann nicht ihm gegeben werden wird. Und das scheint in Ordnung für Barak. Es scheint für ihn nicht so wichtig zu sein, dass er dafür Ehre bekommt, dass Israel durch Gottes Hand befreit wird. Wichtiger ist, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und das tut er schließlich. Ich denke, Barak gleicht hier auch etwas dem einen der zwei Brüder, von denen Jesus erzählt hat im Matthäusevangelium, Matthäus 21, Vers 28, da erzählt Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Aber er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Barak gleicht diesem Ersten der beiden. Er sagte zwar nicht, dass er überhaupt nicht gehe, aber er zögerte anfänglich, und wollte nur gehen, wenn Deborah mitkommt, offenbar wegen seines schwachen Glaubens. Aber in diesem seinem schwachen Glauben sucht er die Hilfe Gottes, die seinen Glauben stützt und stärkt. Und die Prophetin, die mit ihm kam, half ihm dadurch, auf Gottes Zusage zu vertrauen, die er ja durch Deborah erhalten hatte. Das ist ein wichtiger, ein zentraler Aspekt des Glaubens, würde ich sagen. Der Glaube vertraut auf Gottes Verheißungen und ist seinem Wort gehorsam und geht. Er tut, was der Herr geboten hat. Zu glauben heißt nicht nur, dass ich für möglich halte, dass Gott tun kann, was er sagt, was er zusagt. Ein solcher Glaube würde uns nicht dahin bringen, dass wir das Versprochene erhalten. Der wahre biblische Glaube, der uns auch rettet, der wirkt in uns auch den Wunsch und die Fähigkeit, Gott gehorsam zu sein. Und er ist gehorsam und geht hin. Auch wer einen schwachen Glauben hat, hat diesen Wunsch und die Fähigkeit. Er kann nicht sagen, ich möchte ja glauben, ich möchte Gott gehorchen, aber ich kann einfach nicht. Er wird nach Möglichkeiten suchen, seinem schwachen Glauben entsprechend zum Ziel zu kommen und Gottes Verheißung zu erlangen. Barak hat Deborah mit ihrem stärkeren Glauben um Hilfe gebeten. Oder erinnern wir uns zurück an Gideon, über den wir am letzten Sonntag nachdachten. Er war gehorsam und brach dieses Götterbild ab, aber weil er ängstlich war, tat er es einfach in der Nacht. Aber er hat es getan, weil Gott ihm das geboten hat. Er war auch gehorsam. Den ersten Lesern des Hebräerbriefes sollen die Beispiele dieser Männer als Ermutigung dienen. Sie wurden ja von den Juden verfolgt, weil sie sich zu Christus bekannten. Und darum waren sie mutlos geworden und wandten sich zurück zu den Schatten des alttestamentlichen Gottesdienstes. Und die Erwähnung von Gideon und Barak zeigt ihnen, diese Männer standen auch einer großen Übermacht entgegen. Sie waren auch entmutigt und sie waren erst schwach im Glauben, aber sie glaubten Gottes Verheißungen und taten schließlich das, was er ihnen gebot. So werden auch wir ermutigt, den Kampf des Glaubens aufzunehmen. Ja, es ist ein Kampf, Christus nachzufolgen. Es ist kein Sonntagsspaziergang, die Begierden unseres Fleisches zu verleugnen, der Sünde zu widerstehen, die uns so leicht umstricken möchte, zu der wir täglich versucht werden. Die Welt und vielleicht manche Freunde drängen uns dazu, uns ihnen anzupassen. Es kostet Mut und Kraft, sich dem Gruppendruck zu widersetzen, sich vielleicht der Verachtung der Menschen auszusetzen. Oder wie es in manchen Ländern der Fall ist, um Christi willen der Regierung oder dem geltenden Gesetz ungehorsam zu sein. Sein Leben aufs Spiel zu setzen für den Glauben. Das alles kostet Kraft und Mut. Aber der Herr verspricht uns, dass wir die nötige Kraft bekommen werden, ihm in allem nachzufolgen, worin er uns vorausgegangen ist. Weil er durch den Geist in uns wohnt, haben wir diese Kraft in uns. Er wurde in allem versucht, wie wir, jedoch ohne Sünde. Er wurde vom Satan versucht, dem Vater ungehorsam zu sein. Er wurde versucht, seinen Weg des Leidens zu vermeiden oder zu umgehen. Er wurde versucht, seinen Volksgenossen zu gefallen. Allen Versuchungen widerstand er durch die Kraft des Geistes, der auch in uns wohnt, wenn wir Christus gehören. Wie Barak und wie Christus müssen wir nicht verharmlosen, dass wir einer gewaltigen Übermacht gegenüberstehen. Mit unseren Mitteln, mit unseren Eigenmitteln, kommen wir da nicht weit. Aber unsere geistlichen Feinde sind ja auch Gottes Feinde. Er wird sie überwinden. Und durch den Glauben haben wir an seinem Sieg Anteil. Barak lässt uns noch einen weiteren Aspekt seines Glaubens erkennen. Ich möchte sogar sagen, sein Glaubensgehorsam wäre kein wirklicher Gehorsam, wenn er nicht bis zum Ende gehen würde. Wie ist das gemeint? Wenn Barak irgendwie halbherzig geglaubt hätte und halbherzig gehorcht hätte, dann wäre er vielleicht nach Hause gegangen, nachdem die Armee der Kanaaniter sich zerstreute und floh. Er hätte sich sagen können, Auftrag erfüllt, Feind in die Flucht geschlagen, jetzt kann ich mich ausruhen. Ich habe das getan, was von mir verlangt wurde. Das Problem dabei wäre, dass dieselbe Armee, die unter ihrem Führer Sisera gesammelt wurde, die hätte sich wieder sammeln können und später wieder zur Plage für Israel werden können. Es ist ja der Ursprung der Not Israels, dass die Völker Kanaans nicht völlig ausgerottet wurden. Sie hatten sie nicht völlig ausgerottet. Und darum bedrängten sie sie immer wieder. So musste Barak den Kampf ganz zu Ende bringen. Das hat er in seinem Glauben getan, in seinem Glaubensgehorsam, indem er auch den Kopf der feindlichen Armee, den Heerführer Sisera, befolgte, bis er aufgerieben war. Das tat er. Er brachte ihn zwar nicht selber zur Strecke, weil Gott ihn ja in die Hand Jaels gegeben hatte, aber er ging so weit, bis er sich davon überzeugen konnte, dass Sisera besiegt und tot ist. So lange war er noch in dem Kampf beschäftigt, bis der Feind ganz am Ende war. Auch der Kopf des Feindes. Und so geht es auch in unserem geistlichen Kampf. Es genügt nicht, dass wir jeweils nur einzelne Angriffe des Feindes abwehren, sodass wir zum Beispiel einzelne Versuchungen oder Sünden vermeiden. Dies könnten sogar auch Menschen tun, die nicht den wahren Glauben haben. Auch Nichtchristen können es vermeiden, zum Beispiel zu stehlen. Sie können auch Ehebruch vermeiden. Oder sich zusammenreißen und mal nicht aus Wut jemanden schlagen oder töten. Aber sie werden nicht den endgültigen Sieg über die Sünde haben, weil in ihrem Fall der Kopf des antigöttlichen Heerlagers nicht besiegt ist. Dieser Kopf, für den Sisera ein Typus ist, das ist der Satan, der durch die Sünde über die Menschen herrscht. Die Sünde, das sind nicht nur einzelne schlechte Taten, sondern das ist die sündige Natur des Menschen. Sie knechtet die Menschen und zwingt sie, ein Leben zu führen, das ihrem Schöpfer missfällt und seinen Zorn gegen sie hervorruft. Und sie bringt diese Menschen schließlich in den ewigen Tod. Und aus dieser Situation kann ein Mensch nur befreit werden, wenn die Wurzel der Sünde beseitigt wird. Der Kopf besiegt wird. Und so wie Gott in Israels Situation einen Ausweg geschaffen hat, hat er das auch für die Glaubenden getan. Durch den Glauben hat Barak sich auf den Weg gemacht. Er hat Gottes Versprechen geglaubt und hat darum erlebt, wie Gott die feindliche Armee, hauptsächlich aber ihren Kopf, unschädlich gemacht hat. Barak hat Sisera nicht selber besiegt. Gott hat Sisera in die Falle gelockt. Er floh zu Heber, dem Keniter, der war eigentlich ein Verbündeter. Dessen Frau Jael aber überlistete ihn und tötete ihn. Der endgültige Sieg kam von ganz unerwarteter Seite. Genauso kam auch der Sieg über den Satan von unerwarteter Seite. So wie Gott den gewaltigen Sisera durch eine schwache Frau zu Fall brachte, so brachte er den Herrscher der Finsternis, den Satan, durch die vermeintliche Schwachheit des Erlösers am Kreuz zu Fall. Der Satan wähnte sich auf der sicheren Seite, als er es endlich fertigbrachte, den Sohn Gottes in die Hand der Römer und damit an den Galgen das Kreuz zu bringen. Aber genau dieses Kreuz brachte die endgültige Niederlage des Satans herbei. Seine Macht ist damit gebrochen. Er kann nicht mehr durch die Sünde diejenigen gefangen halten, die der Herr Jesus befreit hat. Und darum rühmen wir dieses Kreuz. Darum verkünden wir diese Botschaft, die davon spricht, wie Gott auf unerwartete Weise, auf in menschlichen Augen sogar oft unsinnige Weise, uns von der schrecklichsten Macht, der Macht der Sünde und des Satans, vom ewigen Tod befreit hat. Und so schrieb auch der Apostel Paulus, im 1. Korinther 1, Vers 18 und folgende: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft, denn es steht geschrieben: Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Denn während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Wer dieser Botschaft vom Kreuz glaubt und Christus festhält und ihm nachfolgt, wird die Verheißung erlangen. Die Verheißung ist die Freiheit von der Macht der Sünde. Jetzt in diesem Leben noch nicht vollkommen, sondern wachstümlich, allmählich. Und die Verheißung ist auch, dass wir in Gottes ewigem Reich leben werden, wo es keine Sünde und damit kein menschliches Elend, keine Tränen, kein Geschrei mehr geben wird. Das ist unsere Zukunft. Und bis das so kommt, kämpfen wir hier noch unseren Glaubenskampf. Das Beispiel von Gottes Handeln mit Barak, sein zunächst schwacher, aber gehorsamer Glaube, können uns dabei Hilfe und Vorbild sein. Aber bleiben wir nicht bei Barak hängen, dem Beispiel eines rechten Glaubens, sondern schauen wir über ihn hinaus auf Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ihm sei Ehre und Lobpreis. Amen.